Von Tag zu Tag mit Andreas Obrecht.
In der heutigen Sendung von Tag zu Tag, zu der ich Sie herzlich begrüße, geht es um das Konzept der Motorpädagogik, das Kindern hilft, sich durch Bewegung spielerisch, kreativ zu entfalten und auch Selbstbewusstsein zu erlangen, und auch um die Motogergogik, ein psychomotorisches Instrument zur Begleitung von alten und älteren Menschen. Besonders spannend wird es dann, wenn diese beiden Konzepte in der Praxis gemeinsam Verwirklichung finden, wenn Jung und Alt zusammenkommen, um gemeinsam voneinander in und durch Bewegung zu lernen. Und was es da alles zu lernen gibt, darüber weiß mein heutiger Gast von Tag zu Tag sehr viel zu erzählen. Veronika Pinter-Theis ist Psychomotorikerin und sie hat auch unlängst mit anderen Autoren ein Buch verfasst mit dem Titel »Ich tue«, »Ich kann«, »Ich bin«, psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis. Frau Pinter-Theis, herzlichen Dank für das Kommen ins Studio.
Vielen Dank für die Einladung und schönen guten Nachmittag.
Frau Pinter-Theis, diese Begriffe, die auch ich jetzt verwendet habe, sind vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich möchte am Anfang der Sendung diese Begriffe ein bisschen versuchen zu entwirren. Da gibt es die Motologie, die sich mit dem Verhältnis zwischen Psyche und Bewegung erfasst und aus der Psychomotorik kommt. In welchem Verhältnis stehen jetzt Motopädagogik und Motogergogik zur Psychomotorik?
Das ist richtig. Es gibt hier wirklich eine Begriffsvielfalt und manchmal auch begriffliche Verwirrung. Und das stammt im Grunde genommen daher, dass wir das Konzept der Psychomotorik in ganz vielen europäischen Ländern vorfinden, immer beschreibend den Zusammenhang zwischen körperlichen Phänomenen und emotional-sozialen Ausdrucksformen. Und in der deutschen Sprache hat sich dann eine eigene Begriffswolke entwickelt, und dort wurde der Begriff Psychomotorik, das Fachgebiet, als ein Wissenschaftsgebiet benannt, und so ist der Begriff Motologie entstanden. Also heute können wir sagen, Motologie ist im Grunde genommen das deutsche Wort für das Fachgebiet der Psychomotorik, und Motopädagogik und Motogeragogik sind Anwendungsgebiete davon. Das heißt, Motopädagogik ist die angewandte psychomotorische Entwicklungsbegleitung von Kindern und Motogeragogik ist die angewandte psychomotorische Entwicklungsbegleitung mit älteren und alten Menschen.
Sie selbst kommen aber aus der Sportwissenschaft, denke ich. Da dürfte auch ein Strang dann hinführen, oder?
Ganz genau. Also mein Weg ist der, dass ich über den Bewegungsweg hingefunden habe zur psychomotorischen Arbeit. Viele andere Kollegen und Kolleginnen finden ihren Weg über die Pädagogik oder über die Geragogik. Und meine sportwissenschaftliche Geschichte dient mir einfach heute auch ganz gut, weil ich einfach einen intensiven Bewegungszugang habe, der mir in dieser bewegungsorientierten Arbeit auch dienlich ist.
Sie schreiben selbst in Ihrem Buch, dass diese, ich nenne es jetzt einmal Disziplinen, sehr stark praxisorientiert und praxisfokussiert sind, dass sind die eigentlich aus der Praxis, aus einem Learning by Doing heraus entstanden? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man
erklären?
So sagen. In allen europäischen Ländern, wo sich dieses Fachgebiet entwickelt haben die Pioniere und Pionierinnen in der Praxis gewirkt vorerst und sind dann gebeten worden, ihre praktischen Erfahrungen aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Und aus dieser Praxeologie heraus hat sich dann im Grunde genommen das Fachgebiet entwickelt und in einigen europäischen Ländern bis hin zu einem Hochschulstudium mit Bachelor- oder Masterabschluss. Bei uns in Österreich ist es eher immer noch angesiedelt im Gebiet der Weiterbildungen.
Das haben Sie auch gemacht. Aus Ihrer Praxeologie heraus haben Sie jetzt dieses eingangs zitierte Buch geschrieben mit Kolleginnen und Kollegen. Da kommt aber auch im Titel der Begriff Theorie vor. Sie suchen vor allem am Anfang dieses Buches nach theoretischen Grundlagen oder Fundierungen und stellen sich sogar die Frage, welches Menschenbild dieser Tätigkeit oder dieser Perspektive auf Bewegung zugrunde liegt. Wie würden Sie das charakterisieren?
Ja, unsere praktische Erfahrung hat uns einfach auch dazu ein Stück gezwungen, uns zu überlegen, was sind theoretische Konzepte, die uns in der Praxis leiten und begleiten. Und da haben wir uns angeschaut, was ist der Blick auf den Menschen, den wir haben. Und es ist ein holistisches, ganzheitliches Menschenbild, wo wir davon ausgehen, dass Menschen in sich tragen, sich entwickeln zu wollen, lernen zu wollen. Also auch diese Eigenaktivität, die ganz stark drinnen ist in diesem Menschenbild. Und dann haben wir uns angeschaut, wie ist dieser Bezug von den Menschen, die wir begleiten, unterschiedlichen Alters, zu den begleitenden Personen, also den Motopädagoginnen und Motogeragoginnen. Das heißt, wir haben uns stark beschäftigt mit Lerntheorien und überlegt, was glauben wir, ist ein guter Weg, wie wir Lernprozesse begleiten können. Und dann haben wir uns überlegt, was verstehen wir unter Entwicklung? Und bei der Entwicklung haben wir schon stark auch diesen Blick auf die Handlungstheorien. Das heißt, dass Entwicklung auch Verbesserung, Zuwachs von Handlungskompetenz ist und im Alter dann eben auch Erhalt von Kompetenz.
Wenn wir jetzt in die Praxis gehen, wie schaut das konkret aus, die Arbeit mit den Kindern? Weil ein gesundes und auch neurophysiologisches Kind, das ist ja in der Entwicklung jedes Kindes angelegt, das ist durch Bewegung, durch Raumerfahrung einfach die Welt ergründet. Das ist ja an und für sich etwas, sage ich jetzt einmal salopp, bitte mich zu korrigieren, was man jetzt nicht pädagogisch begleiten müsste, sondern was ja eigentlich im Habitus und in der Entwicklung jedes gesunden Menschen ohne dies vonstatten geht.
Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Jetzt ist es aber so, dass Kinder ja immer früher in pädagogische Einrichtungen kommen, begleitet werden von Fachleuten, neben der Begleitung, die sie durch ihre Eltern oder ihre Väter und Mütter erfahren. Und wir haben uns jetzt einfach die Frage gestellt, wie können wir Kindergartenpädagoginnen, Früherzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen unterstützen, diesen Blick, den Sie jetzt genannt haben, also diese natürliche Entwicklung des Kindes zu fördern und zu begleiten. Und wollen da eben diesen Aspekt vom Lernen über Bewegung und Wahrnehmung als Erkundungsaktivitäten, wo das Kind einfach lustvoll auf die Welt zugeht. Wie können wir hier Beziehung gestalten, Raum gestalten, damit diese an sich im Kind angelegten natürlichen Prozesse auch wirklich einen Ausdruck finden können?
Haben die Kinder heutzutage tendenziell durch diese frühe, ich sage es jetzt überspitzt, institutionelle Disziplinierung, haben sie verlernt, sich frei und kreativ und selbstgestaltend zu bewegen?
Das wäre jetzt nicht meine Beobachtung. Ich habe das Gefühl, wir können das bei den Kindern ganz gut sehen, dass das alles in ihnen angelegt ist, dass sie Lust haben, das auch auszuleben und dass nur oft die Rahmenbedingungen es den Kindern erschweren. Also oft haben wir auch so dieses Bild, Motopädagogik entwickelt sich oder hat sich auch dort sehr gut entwickelt, wo sich äußere Rahmenbedingungen für Entwicklung für die Kinder verschlechtert hat.
Wie schaut jetzt konkret die Arbeit mit den Kindern aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Sie können sich das so vorstellen, dass wir den Kindern in gewisser Weise zwei Dinge anbieten. Die eine Sache ist eine Struktur. Das heißt, wir haben einen ganz klaren Ablauf einer motopädagogischen Einheit. Wir kommen zusammen in einer kleinen Gruppe zwischen 10 und maximal 15 Kindern, wobei das nicht bedeutet, dass das nicht auch in größeren Gruppen möglich ist, aber das wären so jetzt die Idealvoraussetzungen. Dann spielen wir am Anfang miteinander ein Spiel, wo wir einfach körperlich aktiv werden, wo die Kinder sich austoben können, um so ihr Energielevel zu erreichen, indem sie dann auch sich konzentriert auf eine interessante, für sie herausfordernde Aufgabenstellung konzentrieren können. Und die wählen wir dann als Pädagoginnen und Pädagogen für die Kinder aus. Das heißt, wir überlegen uns, was könnte die Kinder interessieren, Was könnte eine spannende Aufgabe sein? Als ein Beispiel, wir stellen den Kindern unterschiedliche Spielmaterialien zur Verfügung und sie bekommen die Aufgabe, damit eine Station zu bauen, wo in irgendeiner Weise gesprungen werden muss. Ja, wissend, dass Kinder liebend gerne springen, von oben herunter in die Weite, über etwas drüber. Und jetzt haben sie diese Aufgabe. Und individuell können sie nun sich dieser Aufgabe annähern, können schauen, wie möchte ich dieses Problem lösen? Mache ich das kompliziert? Mache ich das einfach? Spreche ich mich ab mit meiner Partner, meinem Partnerin? Möchte ich gerne alleine bauen? Und wenn diese Aufgabe dann erfüllt ist, dann wird geschaut, wie war der Prozess und wie ist das Resultat? Und anschließend an diese Sequenz ist es dann so, dass wir noch eine Entspannung den Kindern anbieten, weil wir denken, dass Bewegung und Ruhe zusammengehören, um dann am Ende einer Sequenz noch über all das zu sprechen, was in dieser Einheit passiert ist, weil wir hier dem Konzept des Erfahrungslernens folgen, wo sozusagen Erkenntnisgewinn und Lernen daraus passiert, dass Aufgabenstellungen bewältigt werden und anschließend reflektiert werden.
Material ist sehr wichtig.
Spielmaterial spielt eine große Rolle bei
Können
uns.
Können sich die Kinder auch das Material selber mitbringen, gestalten, suchen, Alltagsgegenstände oder so?
Genau. Es hängt jetzt einfach von den Rahmenbedingungen ab. Bin ich in einem Turnsaal, bin ich in einem Bewegungsraum, treffen wir uns im Freien, haben wir unsere Einheit in einem Hallenbad. Ja? Und je nachdem können die Kinder auch ihre eigenen Ideen und Materialien mitbringen.
Jetzt war das eine Beschreibung der Arbeit mit den Kindern. Gehen wir zu der Motogeragogik, also zur psychomotorischen Begleitung von alten oder älteren Menschen. Ist das jetzt eine Übertragung, faktisch diese Arbeit mit den Kindern auf die Arbeit mit älteren Menschen, wobei ich mir das schon schwierig vorstelle, wenn ich an ihr Beispiel denke, weil ältere Menschen ja schwerlich herumhupfen können oder springen oder über Hindernisse sich drüber bewegen können. Oder was ist da grundsätzlich anders dran?
Es ist so, dass Marianne Eisenburger, eine Kollegin von der Philipps-Universität in Marburg an der Lahn in Deutschland, es tatsächlich zu ihrem Forschungsschwerpunkt gemacht hat, sich zu überlegen, wie kann dieses bewährte Konzept der Motopädagogik adaptiert werden für Menschen im Alter. Und natürlich haben Sie recht, dass mein Beispiel für alte Menschen nicht übersetzbar ist, weil ich als Beispiel für die Kinder etwas ausgewählt habe, was dem Bedürfnis der Kinder entspricht. Im Grunde genommen geht es jetzt aber darum zu sagen, was sind die Bedürfnisse alter Menschen und wie können wir exakt dieses Konzept der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung nun auch für alte Menschen anbieten, bedenkend, dass die Bedürfnisse andere sind, dass die Vorerfahrungen andere sind und dass die Kompetenzen alter Menschen andere sind als die von Kindern. Und wenn ich das bedenke, lässt sich dieses Konzept wunderbar übersetzen. Was die Herausforderung ist, ist, dass in der psychomotorischen Arbeit sehr viel mit dem Medium Spiel gearbeitet wird und Spiel von vielen alten Menschen als etwas verstanden wird, was eher den Kindern zuzuordnen ist und nicht erwachsenen Menschen oder älteren Menschen. Und wenn man erklären kann, ja, oder auch auf einer bisschen einer Meta-Theorie-Ebene deutlich machen kann, wie viele interessante Anteile in Spiel drinnen stecken, die auch für alte Menschen guttuend, wohltuend sind, dann ist es etwas, was einfach sehr gut auch angenommen wird.
Wir kommen zu dem Thema des Spiels zwischen den Generationen zurück. Vorher möchte ich aber unsere Hörerinnen und Hörer einladen, sich an dem Gespräch zu beteiligen, was Kinder von alten Menschen und alte Menschen von Kindern durch Bewegung erfahren können. Das ist der Titel und das Thema der heutigen Sendung von Tag zu Tag. Und die Psychomotorikerin Veronika Pinter-Theis, auch Mitautorin eines unlängst erschienenen Buches über diesen Themenkomplex, ist bei mir im Studio zu Gast. Unsere Nummer ist wie immer 0800 22 69 79, 0800 22 69 79. Und ich darf Frau Juchum als erste Anruferin in unsere Sendung bitten.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich wollte nur sagen, ich habe eine ganz super gute Erfahrung gemacht. Mein Sohn ist ein relativ aktiver, August geboren war also im September dann in der Schule mit knapp 6, konnte sich dementsprechend nicht wirklich ausruhen und sitzen und ist halt immer wieder aufgestanden. Ist halt jetzt diese Pflichtschule mit 6 Jahren ist halt für die Kinder oft wirklich hoch anstrengend. Und da wurde eben von der Schule hier in Frankenmarkt in Oberösterreich empfohlen, so eine Motorik zu machen, so eine motorisch-pädagogische Ausbildung. Da sind wir dann immer hingefahren, das war in Weißenkirchen, also eh ganz bei uns in der Nähe. Und es hat sehr, sehr gut gewirkt. Also ich kann das nur empfehlen.
Ja. Wollen Sie noch etwas anfügen, Frau Juchen, oder?
Nein, ich wollte nur einen Lob aussprechen, dass das wirklich eine gute Sache ist.
Das hören Sie sicherlich sehr gerne, Frau Veronika.
Ja. Vielen Dank, Frau Jochum, für Ihren Anruf. Und es freut mich auch, dass Sie erwähnen, dass es mittlerweile auch Schulen, Einrichtungen, Institutionen gibt, die einfach dieses Konzept empfehlen für Kinder, die sich sehr gerne bewegen und die auch sehr gefordert sind, so wie Sie das geschildert haben, mit den hohen Anforderungen an Ruhe und Konzentration für Kinder in der Schule.
Spannend, wie eingangs erwähnt, ist es dann, wenn Jung und Alt einander treffen und mit doch ähnlichen Konzepten, wie Sie vorhin ausgeführt haben, dann zueinander geführt werden auch. Es gibt ein interessantes Projekt, das von der Wiener Gesundheitsförderung initiiert oder zumindest finanziert wird, und das heißt Generationen bewegen, hat 2014 begonnen, wird bis 2016 weitergeführt. Wie kam es zu der Idee, worum geht's da und wie verwirklicht sich diese Idee?
Ja, die Idee stammt tatsächlich von der Wiener Gesundheitsförderung. Die Projektleiterin von diesem außerordentlich spannenden Projekt, die Frau Magistra Ursula Hübel, ist an den Aktionskreis Motorpädagogik herangetreten und somit auch an mich und hat die Frage gestellt, ob wir im Bereich intergenerative Arbeit in der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung Erfahrung haben und ob wir Interesse hätten an einem gemeinsamen Projekt, weil dieses Thema der intergenerativen Arbeit in Bezug auf Gesundheitsprojekte für die Wiener Gesundheitsförderung interessant war.
Intergenerativ meint in dem Zusammenhang zwischen den Generationen.
Genau, zwischen den Generationen, Generationen miteinander. Und und wir waren sehr froh über diese Einladung und sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zwischen der Pilotphase, die ein halbes Jahr gedauert hat, und der Hauptphase dieses auch wissenschaftlich begleiteten Projekts. Und haben an 2 Standorten in Wien, einmal im 5. Bezirk und einmal in Simmering, ausprobiert, wie diese Bewegungseinheiten funktionieren, wenn 7 Kinder und 7 Senioren und Seniorinnen für eine Stunde zusammenkommen, mit der Idee, dass diese Gruppe miteinander in Spiel und Bewegung kommt. Das Besondere an diesem Projekt war, dass wir bei der Recherche von Projekten mit Kindern und alten Menschen herausgefunden haben, dass es sehr viele Projekte gibt, wo eine der beiden Dialoggruppen für die andere Gruppe etwas macht.
Das also, ist nicht intendiert.
Genau, ne? Sondern unsere Intention war es, wirklich miteinander in Bewegung zu kommen, sodass die alten Menschen motogeragogische Effekte haben und die Kinder motopädagogische Effekte im Sinne von Kompetenzerwerb und Kompetenzerhalt und gleichzeitig aber auch dieses Miteinander gestärkt wird.
Aber ist das möglich, weil Sie ja gesagt haben, die Alten eher, gut, die sind, nehme ich an, natürlich freiwillig dabei. Das heißt, ganz die genau. haben schon von vornherein ein gewisses Interesse und wissen, dass es da auch um Spiel geht.
Genau.
Weil Sie vorhin gesagt haben, ältere Menschen sind oft der Meinung, na, Spiel ist etwas für die Jungen und da hält man sich eher raus oder zurück. Ne?
Genau. Es war so, dass die Vorinformation aller beteiligten Gruppen ein ganz wichtiger Punkt in diesem Projekt war. Dass es auch alte Menschen gegeben hat, die dann nach der Vorinformation gesagt haben, sie wissen nicht, ob das was für sie ist, ob das nicht doch zu anstrengend ist körperlich, oder es waren Sorgen da, wie wenn die Kinder schnell im Raum laufen, könnte ein Kind mit mir zusammenstoßen, ich könnte stürzen. Und wie ist es, wenn ich einfach nicht so lange stehen kann? Ist es dann auch möglich, dass es Sessel im Raum gibt? Also das waren lauter solche Themen und Sorgen, die wir gut ausräumen konnten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass alte Menschen leichter ins Spiel kommen, wenn Kinder dabei sind.
Nehmen da die Kinder automatisch ein bisschen Rücksicht? Weil Sie jetzt das Laufen angesprochen haben. Ist da eine Vorsicht gegeben oder eher nicht?
Ich würde meinen, eher nicht. Der Impuls, sich lustvoll zu bewegen, ist so stark. Es gibt ein kognitives Verständnis, dass man aufpassen muss, wenn ältere Menschen mit Stock oder Rollator im Raum sind, dass man nicht mit denen zusammenstoßen soll. Aber die Lust, sich zu bewegen, überflutet die Kinder dann manchmal. Und das war eine der Aufgaben von uns beiden Motopädagoginnen, Motogeragoginnen, die wir immer im Team gearbeitet haben, auch gut darauf zu achten, die Kinder dann zwischendurch auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie hier nicht allein im Raum sind.
Frau Göbert, bitte.
Ja, grüß Gott, Elvira Göbert, mein Name. Ich bin Tanzpädagogin und mache Tanzprojekte mit Kindern und alten Leuten. Und habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Voneinander lernen und miteinander lernen eigentlich sehr gut funktioniert. Und dass die Kinder sehr wohl Rücksicht nehmen auf die alten Menschen. Also ich habe das in Altenheimen gemacht mit den Kindern. Wir haben so internationale Folklore-Tänze gemacht. Und umgekehrt aber auch die alten Herrschaften sehr angespornt wurden von den Kindern, dass sie dann plötzlich doch kleine Hüpferer manchmal mitgemacht haben, obwohl sie geglaubt haben von sich, sie können das gar nicht mehr. Und also ich fand das Miteinander sehr befruchtend.
Schön, das freut mich, dass Sie das so schildern, wie ich das auch erlebt habe. Vielen Dank, Frau Göbert. Auch ich habe diese Beobachtung gemacht, dass alte Menschen sich gut mitnehmen lassen von der Energie der Kinder, auch in diesen Phasen, die für uns so wichtig sind in der psychomotorischen Arbeit, in dieser experimentellen Phase, wo es darum geht, aus der eigenen Kreativität und Fantasie heraus Dinge zu entdecken, zu erfinden, zu entwickeln, die dann auch zu einem Spiel werden können. Und auch dort habe ich gesehen, dass wenn Kinder aus ihrer Impulsivität heraus tätig sind, sich alte Menschen auch gut anschließen können.
Frau Berger hat eine Frage. Frau Berger, bitte.
Ja, grüß Gott. Ich habe bitte die Frage bei den Kindern, welche Altersgruppe, also ab welchem Alter bis zu welchem Alter, also die Kinder speziell, also da angesprochen werden, also ab welchem Alter kann man das mit Kindern machen, also was ist die Voraussetzung in der Entwicklung? Also ab welchem Alter wird das für Kinder angeboten? Die erste Frage.
Ja, kann ich gleich beantworten. Grüß Gott, Frau Berger. Es ist so, dass im Grunde genommen Kinder jeden Alters in motopädagogische Gruppen kommen können, je nachdem, wie das von der jeweiligen Motopädagogin angeboten wird. Die jüngsten Kinder, die zu mir in meine eigene Gruppe gekommen sind, waren 10 Monate alt, weil sie junge Geschwisterkinder von 2,5-jährigen Kindern waren, die einfach mit dabei waren und die hineingewachsen sind in diese Gruppe, natürlich auf ihre eigene individuelle Art und Weise dann an dieser Stunde teilgenommen haben, aber sehr schnell auch den ritualisierten Ablauf mitmachen konnten und verstanden haben. Wir haben das Gefühl, das Konzept eignet sich gut bis so zum Beginn der Pubertät. Dann werden andere Bewegungsthemen für die Kinder interessanter. Dann sind Sportarten interessanter, Tanzformen interessanter. Und die finden zwar auch Eingang in das psychomotorische Konzept, aber wir haben so das Gefühl, dort ist dann oft einmal auch so eine Grenze erreicht.
Dankeschön, dann habe ich noch die Frage zu den Senioren. Ist da also sozusagen die Zielgruppe, sind das eher Senioren, die bereits in einer Einrichtung leben oder aus Tageszentren, also kommen? Oder sozusagen angeschrieben heute, so wie Seniorenturnen, also dieses Angebot und man kommt sozusagen von der grünen Wiese dazu, um es so zu formulieren.
Im Grunde genommen gibt es beide Zugänge, wie Sie es jetzt schildern. In unserem Projekt aktuell sprechen wir Senioren und Seniorinnen an, die in betreuten Einrichtungen leben, ja, die also entweder in ein Tageszentrum kommen oder wir haben auch einen Kooperationspartner, ist zum Beispiel das Kuratorium Wiener Pensionistenhäuser, wo dann die Kindergartenkinder, die mitmachen im Projekt, in die Senioreneinrichtung kommen.
Ja. Und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage.
Bitte.
Ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen meinem eigenen, also ich bin noch ein kleines bisschen, nicht mehr allzu weit entfernt, aber ein kleines bisschen bin ich noch entfernt, also davon, also mich zu dieser Zielgruppe zu zählen. Also ich hoffe, meine Bewegungsträger demnächst also mit eigenen Enkelkindern also aufleben zu können. Aber ist es für Senioren eine Hemmschwelle, in einer Gruppe sozusagen Dinge zu tun, die man sonst nicht tut? Bei Kindern, glaube ich, ist die Hemmschwelle gering, ja, also es sei denn, es ist ein Kind, ein ausgeprägter Individualist, wenn alle im Kreis hüpfen, steht einer weg und denkt sich, warum soll ich im Kreis hüpfen, unser Sohn war so einer.
Ja.
Aber ist es bei Senioren eher eine Hemmschwelle, also so was zu tun, was man sonst nicht tut?
Ja, ich danke Ihnen wirklich für diese Frage, weil Sie sprechen hier ein ganz sensibles Thema an. Es ist dieses Thema von Peinlichkeit. Was ist peinlich, als erwachsener Mensch zu tun oder als alter Mensch zu tun? Und unsere Erfahrung ist die, dass wir uns wirklich bemühen, in den ersten Einheiten ein Verständnis für dieses Konzept zu erwirken, auch viel auf der Theorieebene, sehr vernünftige Sachen miteinander zu machen und die lustvollen, spielerischen Dinge auch zu erklären, was in all denen drinnen steckt. Ja, zum Beispiel in Bezug auf Geschicklichkeit, auf Reaktionsfähigkeit, auf Koordinationsfähigkeit, auf Gleichgewichtsschulung, auf Auge-Hand-Schulung. Und wenn das verstanden wurde und wenn eine gute Beziehung besteht innerhalb der Gruppe und innerhalb, also zwischen Gruppe und Leitung, dann sind die Menschen auch bereit, wieder mutiger zu sein und sich auch in Situationen zu begeben, die eventuell in einer ersten Situation sich peinlich anfühlen könnten.
Frau Pinterthey, Sie haben das vorhin selber angesprochen. Dieses Projekt Generationen bewegen wird auch wissenschaftlich begleitet bzw. evaluiert, und zwar durch die Fachhochschule FH Campus Wien und die Medizinische Universität Wien. Worauf schaut man da? Was sind da die Kriterien der Evaluation? Was interessiert da die Wissenschaft?
Die Wissenschaft hat eingeladen zu einem sogenannten Ziele-Workshop am Anfang, wo alle beteiligten Personen von allen beteiligten Einrichtungen der Pilotphase zusammengekommen sind und befragt worden sind, was erwarten sie sich von diesem Projekt. Und die Haupterwartung ist dahingegangen, dass sowohl die alten Menschen als auch die Kinder sich in der aktuellen gemeinsamen Situation wohlfühlen, dass sie, dass es ein gewisses Maß an Nachhaltigkeit gibt. Das heißt, dass man nach der Einheit bis zur nächsten Woche in irgendeiner Weise darüber spricht oder sich austauscht. Der Wunsch von unserer Seite war zu schauen, gibt es so etwas wie Selbstwirksamkeitserfahrungen? Das ist dieser Teil unseres Buches, der Ich kann lautet. Und dann war der Wunsch, dass das Verständnis zwischen Generationen und Kulturen verbessert wird. Und diese vier Punkte, also aktives Engagement, positive Nachbeschäftigung, Selbstwirksamkeit und Verständnis zwischen den Generationen, werden wissenschaftlich angeschaut.
Herr Lachnit, bitte.
Ja, guten Tag. Also ich bin ein Älterer und bin ein Betroffener. Und zwar ist Folgendes, ich möchte andere Begriffe ins Spiel bringen, und zwar Psychotherapie und Physiotherapie und Ergotherapie. Und ich habe beides, sagen wir jetzt Physiotherapie und Ergotherapie, erfahren und gute Erfahrungen damit gemacht und konnte die Psychotherapie sozusagen ein bisschen, das ist jetzt ganz fein formuliert, ein bisschen ausschalten. Und es wollte dazu sagen, bei Kindern ist ja noch eine Möglichkeit der Besserung. Während bei einem alten Menschen, der kann ja nur versuchen, den Stand, den er erreicht hat oder wieder erreicht hat, zu halten. Und das ist alles eigentlich, was ich beitragen kann.
Ja, vielen Dank für Ihre Wortmeldung, Herr Lachnik. Sie bringen ein Konzept ein, das ein therapeutisches Konzept ist. Die psychomotorische Entwicklungsbegleitung versteht sich als ein pädagogisches Konzept. Das heißt, es geht uns nicht darum, zu heilen oder eine Diagnose zu stellen, etwas zu behandeln, sondern Entwicklungsprozesse zu begleiten und zu unterstützen. Und ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, bei den Kindern geht es um Kompetenzaufbau und bei Senioren und Seniorinnen um Wiedererwerb oder Erhalt.
Frau Gruber, bitte.
Ja, grüße Gott. Ich freue mich sehr, dass Sie
diese Psychomotorik in die Sendung bringen, denn ich wohne in Wien und in der Volkshochschule Meidling wird das seit ein paar Jahren von meiner Dame, bei der ich Gymnastik mache, seit etlichen Jahren angeboten. Hat aber leider nur zweimal stattgefunden. Ich nehme an, es ist gut, wenn Sie jetzt Reklame dafür machen, weil es ist wirklich ganz nett. Die Frau Rainer Heller, wir hatten keine Kinder dabei, die Frau Rainer Heller hat zum Beispiel Gedächtnisübungen gemacht. Sie ist einmal gekommen mit verdeckten Gefäßen, zu denen man zuriechen konnte und feststellen, was ist das für ein Gewürz. Also ganz interessante Sachen und es war wirklich nett und angenehm. Und ich verstehe es eigentlich nicht, warum nicht mehr Leute sich dafür interessieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und auch mir, dass es wieder einmal stattfindet.
Vielen Dank, Frau Gruber, das wünsche ich Ihnen auch. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie auch so deutlich gemacht haben, dass es in der Psychomotorik nicht nur um Bewegung geht, sondern dass es um diese vielen verschiedenen Aspekte von Menschsein geht, also auch um die Kognition, wie bei den Gedächtnisübungen, um die Wahrnehmung und das Sinnliche, wie beim Riechen oder beim Schmecken und immer natürlich auch um das, wie es auf uns wirkt und welche Gefühle das bei uns auslöst.
Und es geht sehr, sehr, so wie ich das jetzt verstanden habe, viel um Interaktion auch zwischen den Akteuren, also um Interpersonelles, um das, was sich zwischen lebenden, fühlenden Menschen gleich welchen Alters abspielt. Und insofern ist es schon ein bisschen, kommt mir vor, jetzt vom pädagogischen Gedanken her, ein Gegenkonzept gegen diesen digitalen Zeitvertreib, der ja gerade die Kinder mittlerweile, die sind zwar am Knöpfchen und am Bildschirm und da ist es irrsinnig bewegt und da spürt sich wahnsinnig viel ab, aber der Körper der Kinder, ja, über die Psyche kann ich nicht reden, das ist vielleicht auch eine Frage an Sie, ist eigentlich in einer statischen Position und das über viele, 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 viele Stunden durchschnittlich am Tag.
Mhm. Ja, also es ist tatsächlich so, dass es uns ein ganz großes Anliegen ist, dass diese körperlichen Erfahrungen, diese sinnlichen Erfahrungen, damit verbunden, diese Erfahrungen über, ich habe etwas mit meinem Körper, ja, über mein Tun, Tätigsein geschafft, etwas beigetragen, in dieser Welt Sinn gestiftet, mich als wirksam erlebt, dass das die Kinder in der psychomotorischen Arbeit erleben können, auch die alten Menschen. Und es geht uns wirklich auch um konkrete Erfahrungen mit Echtcharakter.
Echtcharakter?
Echtcharakter im Sinne von, es ist etwas, was ich wirklich spüre, erlebe, was alle meine Kompetenzenfelder, Erfahrungsfelder anspricht, weil wir schließlich Menschen sind, die in einer Umwelt leben, die konkret ist, die mit anderen Menschen kommunizieren müssen, die echt sind. Und das ist das, was wir auch in den Mittelpunkt stellen.
Herr Teufel, einen kurzen Beitrag bitte. Wir sind gegen Ende der Sendung.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Also ich bin begeistert von dieser Thematik und bin durch Freunde von mir, Wolfgang und Uli Habeler, die in Markt Allerhau im Burgenland so ein Projekt gestartet haben, wo junge und alte Menschen zusammenleben sollen. Es ist halt leider so, dass die Finanzierung nur sehr schwierig ist, aber man hat herausgefunden, dass vor allem Bewegung, aber auch viele andere Aspekte des Zusammenlebens alte Menschen und Kinder sehr bereichern und gegenseitig inspirieren.
Danke vielmals, Herr Teufel. Hier geht die Bewegung bis hin zum intergenerativen Zusammenleben.
Ja,
im Beispiel vom Herrn
Teufel. Ganz genau. Ich finde es schön, dass Sie, Herr Teufel, einfach auch noch diesen Schritt weitergehen von der 60-minütigen Bewegungseinheit pro Woche hin zu gemeinsamen Lebensformen. Und das ist ja etwas, was früher ganz üblich war, was sich heute einfach ein Stück verändert hat.
Drei-Generationen-Haushalt,
das ja, war die drei Stanisläuse,
Lebensform.
Wenn man sich das Buch von Vera Ferramicola anschaut, ist etwas, was heute so nicht mehr da ist. Deswegen finden wir andere Projekte, um hier Angebote zu setzen.
Frau Veronika Pinter-Theis, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch und für das Kommen ins Studio.
Danke vielmals, schönen Nachmittag.
Das Buch, bei dem Veronika Pinter-Theis Mitautorin ist, titelt Ich tue, ich kann, ich bin, psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis und ist im Verlag war Leo in Graz erschienen. Und morgen geht es in Von Tag zu Tag um einen fast schon gewonnenen Kampf gegen Ebola in Westafrika. Die Medizinanthropologin Ruth Kutalek, die soeben von einem monatelangen Einsatz in der Krisenregion in Liberia zurückgekehrt ist, wird morgen mein Gast sein. Andreas Obrecht dankt für die Aufmerksamkeit und wünscht noch einen angenehmen Nachmittag. Thank you.